Wagners Kunst ist krank. Die Probleme, die er auf die Bühne bringt, lauter Hysterikerprobleme. Das Konvulsivische seines Affekts, seine überreizte Sensibilität, sein Geschmack, der nach immer schärferen Würzen verlangte, seine Instabilität, die er zu Prinzipien verkleidete, nicht am wenigsten die Wahl seiner Helden und Heldinnen. Alles zusammen stellt ein Krankheitsbild dar, das keinen Zweifel lässt.
Kaum ein Komponist hat von jeher so polarisiert wie Richard Wagner. Einer seiner prominentesten Bewunderer anfangs und Kritiker später war Friedrich Nietzsche, der Wagners Kunst als Krankheit gebrandmarkt hat. Doch Nietzsche steht mit seinem Urteil nicht allein. Auch weniger bekannte Berufene schlagen in diese Kerbe. Ludwig Speidel etwa über Wagners Ring.
Nun betrachte man aber den stümperhaften Aufbau des Ganzen, den niederträchtigen Geist, der es durchwaltet, die Verblasenheit der Gestalten und noch zuletzt diese verlotterte Sprache.
Selbst eine Instanz wie Eduard Hanslick war bekannt für Urteile, die Milde nicht kannten und sogar einen Keil zwischen Bewunderer und Gegner eines Komponisten getrieben haben.
Überhaupt kann man sich sicher sein, dass sobald nur die Spitze von Wotans Speer auftaucht, eine halbe Stunde nachdrücklichster Langeweile garantiert ist.
Noch hält meine Hand der Herrschaft hat. Das Schwert, das du schwingst, zerschlug einst diese Schaft.
Thomas Leibniz leitet seit 20 Jahren die Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek. Nun hat er ein Buch herausgegeben, für das er 8 Komponisten ausgewählt und ihre jeweilige Wirkung durch die Brille der damals zeitgenössischen Musikkritik betrachtet. Zu diesen Komponisten zählen Wagner und Verdi, Brahms und Bruckner, Strauss und Mahler, Beethoven und, an der Schwelle zur Moderne, Arnold Schönberg.
Aufhören, nicht weiterspielen, ruft ein Teil des Publikums in die Musik hinein. Die Schönberg-Anhänger melden sich ebenfalls lautstark zu Wort. Man ist, so ist auch so mancher besonnene, erfahrene Kritiker überzeugt, nunmehr an einem Punkt angelangt, wo sich die Frage stelle, ob man es überhaupt noch mit Musik zu tun habe.
Die Brisanz dieser Frage, so deutet auch Leibniz in seinem Buch an, ist bis heute nicht endgültig gewichen.
Denn Schönberg steht in der europäischen Kunstmusik für eine Zäsur sondergleichen, für die Entwicklung einer Art von Musik, die einem sehr beträchtlichen Teil der Hörerschaft immer noch als exotische Fremdsprache erscheint, zu der man keinen Zugang findet.
Doch Leibniz beobachtet manches beißende Urteil von damals mit distanzierter Gelassenheit von heute. Er relativiert historische Fehleinschätzungen, erklärt ihr Zustandekommen aus historischer Sicht und geht der Frage nach, welche Funktionen die Verrisse in den ästhetischen Debatten ihrer Zeit eingenommen haben. Oft hängen Abneigung und Neuerung mit Erstaunen und Verblüffung zusammen. Robert Hirschfeld etwa schreibt über Gustav Mahlers 6. Sinfonie:
Auch diese ewig wiederkehrenden Marschmelodien oder Landlerrhythmen soll man nicht als eine symphonische Schrulle oder Laune bezeichnen. Sie sind vielmehr tief im Wesen des Sinfonikers Mahler begründet. Denn fielen ihm andere Themen ein, so würde er mit diesen nicht zurückhalten.
Flankiert hat Thomas Leibniz die 8 zentralen Kapitel von allgemein betrachtenden Essays über die Musikkritik von damals und heute. Immer kommt es ihm auf eine hohe Verständlichkeit seiner Ausführungen an. Er schreibt nicht primär für die Wissenschaft, sondern vor allem für ein breites Lesepublikum. Nie lässt er sich verleiten, polemisch in Debatten einzugreifen, vielmehr hat er eine Fülle von Material gesichtet und umsichtig geordnet. Gleichzeitig gelingt es ihm immer wieder, zu relativieren und Ursachen und Wirkungen zueinander in Beziehung zu setzen. Das verleiht diesem Buch, ohne gelehrig zu wirken, eine wohltuende Souveränität, die die Lust am Weiterlesen hochhält. Das Buch von Thomas Leibniz, Verrisse, Respektloses zu großer Musik von Beethoven bis Schönberg, ist im Residenzverlag erschienen, 256 Seiten, kosten 28 €. Thank you.